Ja, freut mich sehr, dass es dieses Jahr wieder geklappt hat, dass ich kommen kann. Ja, und danke für die Einladung überhaupt. Genau. So, da das jetzt mit den Bildern ja funktioniert, mit der Analyse dessen, was da, ja, wie dieser Kampf um die Ukraine ausschaut, welche Kräfte da am Wirken sind, was genau die deutschen Interessen dort sind, was genau die deutsche Politik dort tut und wie sich das zu der Politik auch der Vereinigten Staaten verhält. Wenn man sich das anschaut, dann um das aufzudröseln, kann man eigentlich direkt erstmal ganz gut bei den Maidan-Protesten anfangen, die ja vor 1,5 Jahren inzwischen überall über die Bildschirme geflackert sind. Wenn man sich die damals genauer angeschaut hat, dann ist bei einem ersten etwas genaueren Blick eigentlich ja immer aufgefallen, es gibt da drei Figuren, die zumindest in der hiesigen Öffentlichkeit dargestellt worden sind als die Führungsfiguren des Maidan. Das sind diese drei Herren hier. Die haben tatsächlich auch versucht, sich an die Spitze dieser Maidan-Proteste zu setzen. Sie haben das auch zu einem gewissen Maß geschafft. Wie weit sie diese Proteste da wirklich verkörpert haben, da kann man sich noch lang und breit drüber streiten, aber dass sie eine wichtige Rolle gespielt haben, ist völlig klar. Das eine ist hier rechts der Arsen Jatsenyuk, der heutige Ministerpräsident der Ukraine. In der Mitte, das ist Vitali Klitschko, der jetzige Kiewer Oberbürgermeister, und links ist Oleg Tjanibok, der Führer der Partei Svoboda, also einer eindeutig faschistischen Partei. Diese drei Herren sind praktisch damals ja das Führungstrio des Maidan gewesen und vor allem im Westen auch als solches, also oder speziell hier in Deutschland als solches dargestellt worden. Wenn man so will, ist Jatsenyuk ganz rechts einer, der recht eng mit den USA zusammenarbeitet, der durchaus auch US-Interessen vor Ort vertritt, während Klitschko in der Mitte derjenige ist, der eigentlich sehr eng für die deutschen Interessen und für eine Zusammenarbeit mit Deutschland steht. Und bei dem Herrn Tjanibok ganz links ist es nochmal ein bisschen komplizierter, denn er vertritt eigentlich diese faschistische Tradition in der Ukraine, die wiederum aber historisch sehr viel mit Deutschland zu tun hat. Ich denke, diese drei Stränge muss man sich getrennt anschauen, wenn man die Auseinandersetzung um die Ukraine aufdröseln will. Das möchte ich deswegen jetzt zunächst mal machen, bevor ich am Schluss versuche, das wieder zusammenzubinden. Ich möchte allerdings einen Strang noch vorne dran schieben. Das ist ein Strang, der erstmal auf den ersten Blick nichts mit der Ukraine zu tun hat, sondern viel mit Deutschland und Russland. Also das ist der Strang der deutsch-russischen Zusammenarbeit. Ich möchte das wirklich nur stichpunktartig machen, diesen Strang der deutsch-russischen Zusammenarbeit. Ich möchte aber weit zurückgehen in die Geschichte mit zwei, drei Beispielen, um zu zeigen, dass das wirklich eine alte Geschichte ist, diese deutsch-russische, diese Tradition der deutsch-russischen Kooperation. Viele führen die Tradition der deutsch-russischen Zusammenarbeit, die dann ja auch was mit dem Konflikt um die Ukraine zu tun hat, dazu dann später. Viele führen diese Tradition der deutsch-russischen Zusammenarbeit sogar schon bis ins 18. Jahrhundert zurück. Das macht in mancher Hinsicht durchaus Sinn. Das hier ist Katharina die Große. Katharina die Große ist in mehrfacher Hinsicht für diese Zusammenarbeit wichtig. Zum einen stammt sie aus einem deutschen Fürstenhaus, nämlich von Anhalt-Zerbst, glaube ich, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Sehr gut. das ist so der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass Katharina die Große eigentlich praktisch die Ursprünge der Russlanddeutschen verursacht hat, indem sie halt Siedler aus dem Gebiet des späteren Deutschlands ins Russische Reich geholt hat, um bestimmte damalige Randgebiete zu besiedeln und sie mehr oder weniger für das Russische Reich zu befestigen. Und ein dritter Punkt ist, dass in die Regierungszeit von Katharina der Großen auch die Aufteilung Polens oder die Okkupation Polens fällt durch Preußen, Russland und Österreich. In den drei sogenannten polnischen Teilungen ist das geschehen. Katharina die Große steht also durchaus für eine preußisch-russische, dann später deutsch-russische Kooperationstradition, die überhaupt nicht tot ist. Hier, als dieses Denkmal vor, ich glaube, 4 oder 5 Jahren eingeweiht worden ist, nämlich in Zerbst, das ist ein Denkmal für Katharina die Große, da war die Staatsministerin im Auswärtigen Amt da und hat eine Rede gehalten. Das war damals die Cornelia Pieper, die nebenbei auch für Polen zuständig war. Das war eine recht pikante Sache, denn Katharina die Große hat ja damals eben Polen mit zerschlagen. Aber vor 4, 5 Jahren ist es tatsächlich noch so gewesen, dass dieses Denkmal nicht nur enthüllt und, sagt man, eröffnet, nee, also ich glaube enthüllt, sagt man, worden ist, sondern das Auswärtige Amt hat da auch noch aktiv mit dran teilgenommen, um eben diese Tradition der deutsch-russischen Kooperation im Gedächtnis zu halten. Diese deutsch-russische Tradition ist, das wird gerne vergessen, eine Tradition, die immer wieder auch gegen den Westen gerichtet gewesen ist. Das sieht man an einem weiteren Element dieser Tradition. Das ist 1812, die Konvention von Taurogen. Taurogen war praktisch, wenn man es mal verkürzt sagt, der russisch-preußische Pakt gegen Napoleon, gegen das napoleonische Frankreich, also damit auch gegen gewisse Errungenschaften der bürgerlichen Gesellschaft, soweit sie da schon vorhanden waren. Das heißt, es war ein, wenn man so will, klar anti-westlicher Pakt in dem Sinne. Und auch das ist was, worauf Personen, die sich in dieser deutsch-russischen Tradition sehen, immer wieder gerne hinweisen, dass eben es da schon gelungen ist, wie dann gerne gesagt wird, die französische Fremdherrschaft abzuschütteln, dass damit aber gleichzeitig gegen den Westen vorgegangen wurde und eben auch Errungenschaften der bürgerlichen Revolution abgeschüttelt wurden, steht auf einem anderen Blatt und wird dabei dann gerne verschwiegen. Diese Kooperation geht weiter. Sie geht, muss man dazu sagen, bis in die frühen 20er Jahre rein. Hier ein Artikel aus der Weltbühne von Ossietzky, wo Ossietzky in, ich glaube, es muss Ende der 20er oder Anfang der 30er Jahre gewesen sein, enthüllt hat, wie Deutschland aufrüstet, und zwar bittererweise dank sowjetischer Hilfe. Die Deutschen haben damals aus einer gemeinsamen Ablehnung der oder sagen wir mal so, aufgrund ihrer speziellen Situation, dass sie nach dem Ersten Weltkrieg eben mit den westlichen, also mit Frankreich, mit Großbritannien Schwierigkeiten hatten, da unter Druck standen und auch gewissen Restriktionen militärischerweise ausgesetzt waren. Sie haben daraus dann den Schluss gezogen, dass sie mit einem anderen Land zusammenarbeiten können in diesem Bereich, das ebenfalls geschnitten wird von den westeuropäischen Mächten, nämlich mit der Sowjetunion. Und sie haben mit der Sowjetunion zusammen eine Kooperation gestartet, die die Aufrüstung der Reichswehr möglich gemacht hat. Das sind verschiedene Elemente, die zeigen, dass so eine deutsch-russische oder in dem Fall auch deutsch-sowjetische Kooperation, dass das durchaus weit in die Geschichte zurückreicht. Und wie gesagt, es hat sich häufig auch gegen den Westen gerichtet, diese Kooperation.
Vertrag von Rapallo.
Ja, genau. Rapallo fällt genau in diese Kategorie auch. Es gäbe noch einige weitere, also auch die Reichseinigung 1871 wäre ohne russische Rückendeckung so leicht nicht möglich gewesen. Also auch da hat Russland durchaus eine Rolle gespielt. Wenn man in die aktuellere Geschichte reinschaut, findet man genau dasselbe Moment wieder. Das fängt an hier in den denkwürdigen Jahren 1990 und dieses oft gezeigte Foto, auf dem ja dargestellt wird, wie Kohl, Genscher und Gorbatschow sich über irgendetwas einigen. Es ist dann letztlich eben auf die Übernahme der DDR hinausgelaufen. Auch das bekanntermaßen etwas, was ohne, ja, soll man jetzt noch sowjetische, soll man schon russische sagen, angesichts der Planungsstände damals Rückendeckung so nicht gegangen wäre. Naja, und die deutsch-russische Kooperation dann, die ist etwas, was dann vor allem ökonomisch auch sehr wichtig und sehr wirkungsvoll geworden ist. Hier ein Beispiel, links ein Vertreter von E.ON, ein Manager von E.ON und rechts der Alexei Miller von Gazprom, wie sie einen ihrer vielen Erdgasverträge unterzeichnen. E.ON und Gazprom arbeiten immer noch sehr eng zusammen, auch Wintershall vor allem und Gazprom arbeiten immer noch sehr eng zusammen. Es geht vom Konzept her darum, dass deutsche Erdgaskonzerne versuchen, sich mithilfe von Gazprom und in Kooperation mit Gazprom Zugriff auf die immensen russischen Erdgasquellen zu verschaffen. Die sind wirklich sehr bedeutend und für deutsche Erdgaskonzerne, vor allem für Wintershall, würde ein effektiver Zugriff auf das russische Erdgas bedeuten, dass deutsche Energiekonzerne endlich mal in der obersten Liga der Weltenergiewirtschaft mitspielen könnten, wo sie so wirklich noch nicht, also in dem Maß noch nicht präsent sind, wie es, sagen wir mal, eben US-amerikanische oder BP oder Total solche Konzerne eben sind. Gut, die deutsch-russische Kooperation ist eigentlich seit 1990 etwas gewesen, was für die deutsche Energiewirtschaft strategisch sehr, sehr wichtig gewesen ist. Die deutsch-russische Kooperation ist etwas gewesen, was auch für sonstige Konzerne zunehmend wichtig geworden ist. Hier das Werk von VW in Kaluga bei Moskau. Eine ganze Menge deutsche Konzerne haben vor allem in den letzten 10, 15 Jahren geplant und dann auch durchgeführt, größere Werke größere Werke in Russland mit Zielrichtung erstmal den doch strategisch wichtigen russischen Markt eben absahnen zu können, dann auch von Russland aus eben in den russischen Einflussbereich weiter expandieren zu können, nach Zentralasien beispielsweise. Also das hat da schon eine wichtige Rolle gespielt für die deutsche Wirtschaft in einer ganzen Menge von einer ganzen Reihe von verschiedenen Fraktionen des deutschen Kapitals. Sicherlich nicht alle, aber doch eine ganze Menge. Gut, also die deutsch-russische Kooperation ist nicht nur eine mit einer langen Tradition, sie ist auch eine, die ökonomisch in den letzten Jahren sehr wichtig geworden ist und die auch politisch wieder eine Rolle gespielt hat. Diese politische Rolle hat mal beschrieben die Frankfurter Allgemeine Zeitung in einem knappen Kommentar, möchte ich kurz zitieren. Stand Anfang Mai 2014 war das, Zitat: Die von Berlin angestrebte künftige Weltordnung ist eine multipolare, in der die EU mit Russland wirtschaftlich eng verwoben ist, um mit den globalen Mächten Amerika und China auf dem Weltmarkt konkurrieren zu können. Zitat Ende. Also so ein Konzept, wo gesagt wird, eine gewisse Kooperation mit Russland ist strategisch unglaublich wichtig, um eine gewisse Schaukelpolitik gegenüber den USA betreiben zu können und sich gegenüber den Vereinigten Staaten eine eigenständige Machtposition verschaffen zu können. Auch wieder diese alte, wenn man so will, anti-westliche Tradition, die da plötzlich wieder aufscheint. Gut. Das ist praktisch in ganz kurzen Stichworten der Stand der deutsch-russischen Kooperation und ihres historischen Hintergrundes Anfang 2014 gewesen. Anfang 2014, das war aber die Zeit, wo der Konflikt um die Ukraine richtig ins Eskalieren geraten ist, wo es richtig gekracht hat und wo die Deutschen in der Ukraine auch ganz anders involviert gewesen sind als jetzt in einer, sagen wir mal, mit Russland kooperativen Weise. Nämlich ganz im Gegenteil. Ich möchte jetzt mit dem ersten von den drei Strängen anfangen, die sich an den drei Leuten von dem Maidan-Führungstrio festmachen. Und zwar möchte ich jetzt anfangen eigentlich mit dieser faschistischen Tradition in der Ukraine, die von ihrer Geschichte her eine ist, die sehr eng an Deutschland gekoppelt ist, von ihrer historischen Tradition her. Eigentlich geht dieser politische Strang zurück bis in eine Zeit, sagen wir mal, des Ersten Weltkriegs, wo dieser Strang zum ersten Mal wirklich auch Wirkungen hervorgerufen hat, auch zu einer praktischen Politik geführt hat. In der Zeit des Ersten Weltkrieges war es zum einen so, dass es im damaligen Russischen Reich schon eine gewisse ukrainische Nationalbewegung gegeben hat, so wie es in anderen europäischen Staaten Nationalbewegungen gegeben hat, etwa die tschechische oder sagen wir mal im späteren Jugoslawien dann die kroatische oder sowas. So hat es eben auch eine ukrainische Nationalbewegung gegeben, die allerdings recht schwach gewesen ist. Vor allem bei irgendwelchen städtischen Intellektuellen verankert war, aber keine wirkliche Schlagkraft hatte. Gut, aber völlig unabhängig davon hat es etwas anderes gegeben. Das waren nämlich deutsche Strategen, die sich für den Ersten Weltkrieg Sachen überlegt haben. Der Hintergrund war Erster Weltkrieg, hier ganz einfach mal eine Landkarte mit der Kriegskonstellation damals. In der Mitte die Mittelmächte und hier seht ihr das Gebiet der heutigen Ukraine. Es war Erster Weltkrieg, es gab die großen Schlachten des Ersten Weltkrieges. Nun wird aber ein Krieg natürlich nicht nur auf dem Schlachtfeld geführt. Ein Krieg ist ein umfassendes Projekt. Man versucht, seinen Gegner da zu schwächen, wo man nur kann. Schlachten, militärische Mittel sind ein Mittel, aber natürlich nutzt man dazu auch andere Mittel. Um solche anderen Mittel zu erarbeiten, gab es eine Abteilung im Auswärtigen Amt. In dieser Abteilung im Auswärtigen Amt hat zum Beispiel gesessen Paul Rohrbach. Paul Rohrbach, von seiner Herkunft her ein evangelischer Theologe. Evangelische Theologen haben immer wieder eine bedeutende Rolle in der Entwicklung der deutschen Staatlichkeit gespielt. Aber gut, Paul Rohrbach ist auch ein, neben seiner Eigenschaft als Theologe, vor allem ein Baltendeutscher gewesen. Das heißt, er hatte gewisse Erfahrungen, auch gewisse Kenntnisse über Russland. Er ist viel in Russland rumgereist. Ist dann Kolonialbeamter in Namibia gewesen, also Deutsch-Südwestafrika damals, völlig andere Geschichte, bis er dann im Sommer 1914 ins Auswärtige Amt gewechselt ist. Dort ging es dann darum, Strategien zu überlegen, wie kann man Russland weiter schwächen. Und Rohrbach, als jemand, der Russland kannte, hat gesagt, in Russland gibt es Nationalbewegungen. Da gibt es natürlich die große oder starke polnische Bewegung, die auf eine Wiedererrichtung Polens gezielt hat. Dann gibt es in den baltischen Gebieten gibt es Nationalbewegungen. Es gibt in Georgien eine und es gibt in der Ukraine eine. Und Paul Rohrbach hat gesagt, die Ukraine ist ein strategisch unglaublich wichtiges Gebiet. Damals strategisch wichtig, vor allem wegen ihrer Rohstoffe. Erz und Kohle gab es da in großem Maß. Die Ukraine galt auch ein bisschen als die Kornkammer Russlands. Und Rohrbach hat gesagt, wenn es gelingt, diese Nationalbewegung, also diese ukrainische Nationalbewegung zu stärken, dann geht es Russland wirklich an den Kragen. Denn wenn man dieser ukrainischen Nationalbewegung einen eigenen Staat gibt und die rausbricht, dann hat Russland keine Kohle mehr, kein Erz mehr oder auf jeden Fall nicht mehr viel und die Kornkammer ist weg. Also dann ist Russland am Boden. Mal abgesehen davon, dass die Schwarzmeerküste dann auch ziemlich weg ist zumindest und das wäre ja auch ein großer Verlust für Russland. Paul Rohrbach hat in Vorträgen immer gesagt, Russland, das wäre so wie eine Orange. Man kann Russland auseinandernehmen in seine Teile, die Ukraine rausnehmen, Polen rausnehmen, die baltischen Länder rausnehmen, Georgien rausnehmen, wie man eben eine Orange auseinandernimmt. Und Rohrbachs Gegner haben ihn dann einen Orangentheoretiker geschimpft. Der Begriff ist aber recht eindrücklich und beschreibt einfach die Zerlegung Russlands, die Rohrbach damals plante. Operativ wirksam geworden ist das zunächst mal nicht. Die haben direkt im Sommer 1914 versucht, da was zu reißen, haben es aber nicht so richtig hingekriegt, haben das Projekt dann erstmal etwas ignoriert, etwas links liegen lassen, bis dann 1918 kam. 1918 war die Lage ja bekanntermaßen so, dass Russland in Richtung Sowjetunion sich entwickelte und militärisch in einer schwierigen Lage war, deswegen gezwungen war, den Friedensvertrag von Brest-Litowsk abzuschließen, Anfang 1918. Das war praktisch ein deutscher Diktatfrieden, der ziemlich die deutschen Wunschvorstellungen für eine Nachkriegsordnung vorgesehen hat. Und dazu gehört eben auch, dass die Deutschen eine unabhängige Ukraine durchgesetzt haben. Sie haben sie auch sofort anerkannt und sie haben sofort damit mit dieser eigenstaatlichen Ukraine, eigenstaatlich ist das bessere Wort als unabhängig, warum, sieht man gleich, denn die Deutschen haben, um die Eigenstaatlichkeit der Ukraine zu sichern, dann erstmal direkt ihre Truppen nach Kiew geschickt. Von Unabhängigkeit ist also keine Rede, sondern von Eigenstaatlichkeit und zwar von einer unter deutscher Kontrolle, völlig klar. Und hier sieht man schon recht gut, das ist die erste ukrainische Staatsgründung, ne, 1918 gewesen und sofort unter deutscher Kontrolle. Die ukrainische Eigenstaatlichkeit ist also auch ziemlich eng mit deutscher Hegemonie verknüpft, historisch, sieht man gleich später nochmal. Interessant übrigens so ein Nebenaspekt, die Reichsregierung hat damals immer gesagt, in Russland reagiert der Zar und der Zar, der regiert wirklich fürchterlich blutig und brachial und brutal. Es ist also nur ein Akt der Menschenfreundlichkeit, wenn man Russland bekämpft und den Zar stürzt. Solche Argumentationen kennt man ja heute noch. Die Deutschen haben also die Ukraine vom Zarenjoch befreit. Die Ukrainer waren dann in einer freien Gesellschaft. Die Ukraine war so frei, dass dann schon nach wenigen Wochen es den Deutschen gar nicht mehr gepasst hat und sie den Pawlo Skoropadzki eingesetzt haben, den Herrn hier in der Mitte. Der hat dann diktatorisch regiert, so ungefähr wie der Zar das getan hat. Also keinen Deut angenehmer, keinen Deut besser, aber natürlich in einem Sinne, wie es das Deutsche Reich damals wollte. Es ist einfach ein schönes Beispiel dafür, wie diese Menschenrechtsrhetorik eben nur Rhetorik ist und sofort wieder kippt. Und man sieht das genau am Beispiel Russlands und der Ukraine, wie hohl diese Argumentation ist. Aber gut, das ist ja, wissen wir ja alle. Es ist eben nur ein schönes Beispiel. Das ist übrigens eine Postkarte, die deutsche Truppen, deutsche Soldaten aus Kiew damals verschickt haben.
Wer ist jetzt Skoropadzki?
Skoropadzki.
Der mit dem Bart oder der mit dem Kreuz?
Er hier. Ja, genau, mit diesem komischen Hut. Gut. Der Erste Weltkrieg ging ja dann bekanntermaßen für die Deutschen verloren und mit den Deutschen hat auch die Ukraine ihre Eigenstaatlichkeit wieder verloren. Das heißt, die ukrainischen Nationalisten damals haben verloren, die bürgerlichen Demokraten unter ihnen und die vielleicht sogar eher linksorientierten sind ins Exil gegangen nach Frankreich. Die Geschichtswissenschaft hat das ziemlich deutlich gezeigt. Die Rechtsorientierten und die Faschisten unter denen sind nach Deutschland ins Exil gegangen. Also es ist damals schon so gewesen, es hat gepasst wie die Faust aufs Auge. Die Deutschen haben dann Anfang der 20er Jahre nicht nur angefangen, mit der Sowjetunion zu kooperieren, diese Rüstungszusammenarbeit. Sie haben gleichzeitig schon etwas völlig Entgegengesetztes getan, in der Hoffnung, irgendwann dank der Kooperation mit der Sowjetunion auch wieder militärisch erstarken zu können, dann auch wieder nach Osten expandieren zu können. Und ihnen ist völlig klar gewesen, wenn sie irgendwann mal wieder nach Osten expandieren wollen, dann müssen sie gegen Moskau kämpfen und dann wird es praktisch sein, wieder so ein Ding mit der Ukraine drehen zu können. Also wieder die Ukraine aus Russland, aus der Sowjetunion rausbrechen zu können. Und von daher hat das Auswärtige Amt, hat auch die Reichswehr, während sie mit der Sowjetunion zusammengearbeitet hat, schon in den frühen 20er Jahren angefangen, wieder mit ukrainischen Nationalisten zusammenzuarbeiten. Und diejenigen von denen, die in Deutschland waren, das waren halt vorzugsweise die Faschisten. Das heißt also, die Deutschen haben Anfang der 20er Jahre schon mit ukrainischen Faschisten zusammengearbeitet, mit dem ganz fernliegenden Ziel, es irgendwann mal wieder nach Osten marschieren zu können. Das erste große Produkt dieser Zusammenarbeit ist die Organisation ukrainischer Nationalisten gewesen. Eine heute etwas bekanntere Organisation, ganz klar faschistisch, ein spezifisch ukrainischer Faschismus. Der Chefideologe ist Dmytro Donzow gewesen. Gegründet 1929 in Wien, um zu verschleiern, dass deutsche Kräfte da führend gewesen sind. Aber das haben eigentlich alle, die es interessiert hat, damals schon durchschaut. Es gibt Berichte polnischer Diplomaten, die damals schon gesagt haben, ja, das wird in Wien abgehalten, aber eigentlich ist es das Deutsche Auswärtige Amt, was da tätig ist. Die UN, die haben weiterhin mit den Deutschen zusammengearbeitet. Sie haben das am 1. September 1939 getan, als die Deutschen nach Polen einmarschiert sind. Sie haben es auch im Juni 1941 getan, als die Deutschen in die Sowjetunion einmarschiert sind. Und sie haben dann am 30. Juni 1941, während einige von ihren Einheiten, von diesen UN-Leuten in Lviv oder Lemberg, je nachdem, wie man das nennen möchte, diese Stadt, während einige dieser ukrainischen Einheiten zusammen mit den Deutschen ein brutales Judenpogrom veranstaltet haben, tausende Juden und Jüdinnen dahingemetzelt haben, haben sie sich in einem anderen Stadtviertel hingestellt und haben die zweite eigenstaatliche Ukraine ausgerufen, nämlich eine unter deutscher Hegemonie und unter Führung der OUN. Die Deutschen haben das damals für unpassend gehalten, weil der Krieg am Laufen war. Sie wollten erstmal den Krieg gewinnen und haben deswegen gesagt, das ist viel zu früh und sie haben auch gesagt, sie wissen überhaupt nicht, ob sie wirklich einen ukrainischen Staat da haben wollen. Deswegen sind sie hergegangen und haben die Führung der UN ins KZ gesteckt. Allerdings muss man dazu sagen, in sogenannte Ehrenhaft, das heißt, die haben relativ reguläre Haftbedingungen gehabt und haben auf jeden Fall nicht so gelebt, wie andere Opfer der KZs leben mussten. Nur da kommt der Mythos her, dass viele heute sagen, die OUN, das wären ja Widerstandskämpfer gegen die Nazis und vielleicht sogar Antifaschisten gewesen, weil sie im KZ gesessen haben. Gut, aber diese ukrainischen Faschisten haben auch eine eigene Miliz dann gegründet, die Ukrainska Powstanska Armia, also die ukrainische Aufstandsarmee, UPA abgekürzt, die sich am Holocaust beteiligt hat. Sie hat tausende Juden und Jüdinnen mit dahingemetzelt. Sie hat weit über 90.000 Polen und Polinnen dahingemetzelt, weil sie der Ansicht war, in dem Gebiet der späteren Ukraine dürfen nur ethnisch reine, in Anführungszeichen, Ukrainer leben. Eine, die damals als Sanitäterin aktiv gewesen ist, so kleine Geschichte am Rande, ist Jaroslava Stetsko. Jaroslava Stetsko ist eben bei der UPA, also bei dieser ukrainischen Aufstandsarmee, aktiv gewesen, ist dann, als der Zweite Weltkrieg auch wieder verloren war, wie schon der Erste, für die Deutschen und ihre ukrainischen Kollaborateure mit in den Westen gegangen. Sie ist in München gelandet, sie hat Jaroslav Stetsko geheiratet, der ebenfalls in diesen ukrainischen faschistischen Milizen und Politzusammenhängen aktiv gewesen ist. Die beiden sind dann in München geblieben, die ganze Zeit hindurch bis in die 80er Jahre. Sie haben dort ukrainische Exilorganisationen gegründet. Der ukrainische Faschismus konnte im Münchner Exil überwintern. Die Bundesrepublik hat das sogar unterstützt, auf geheimdienstliche Weise beispielsweise. Man muss dazu sagen, die Leute sind auch von der CIA unterstützt worden. Einige sind in die USA geholt worden. Es gibt ein starkes ukrainisches Exil in den USA und in Kanada, das durch genau diese faschistischen Traditionen geprägt ist. Aber gut, das ist ein anderes Kapitel. Wie gesagt, die deutschen, ukrainischen Exilorganisationen sind das auch. Naja, und man findet heute noch eine Gedenktafel für das Wirken von diesen ukrainischen Exilfaschisten im deutschen Exil hier in der Zeppelinstraße in München. Hier lebten und wirkten die Eheleute Jaroslav und Jaroslav Stetsko für die Freiheit der Ukraine. Wir gedenken ihrer hervorragenden Leistungen, Präsident der Ukraine. Aufgehängt von Viktor Juschtschenko 2007 oder 2008, ich weiß es nicht genau, in München, hängt da bis heute. Man sieht, wie diese deutsch-ukrainische Kooperation in der Geschichte dann aus einer erstmal geostrategisch motivierten Sache heraus in eine Kooperation hineingelaufen ist, die eine faschistische Kooperation gewesen ist. Und die ukrainischen Faschisten sind diejenigen gewesen, die eben historisch mit den Deutschen kooperiert haben. Übrigens auch eine kleine Geschichte am Rande. Jaroslav Stetsko ist 1991 in die Ukraine zurück und hat dort eine der ersten faschistischen Parteien aufgebaut. Das heißt also, die heutigen faschistischen Parteien in der Ukraine verdanken eine gewisse Tradition auch dem deutschen Exil und damit auch der Bundesrepublik. Einer, der da ganz wichtig gewesen ist in diesem Zusammenhang, ist der Herr auf diesem Flüchtlingsausweis hier rechts, nämlich Stepan Bandera. Stepan Bandera, der große Anführer der UN, ist auch im Münchner Exil gewesen. Hier, wie gesagt, sein Flüchtlingsausweis. Er ist da gewesen, während andere Einheiten der UN und der ukrainischen Aufstandsarmee noch bis in die 50er Jahre hinein gegen die Sowjetunion einen Partisanenkrieg geführt haben. Links eine Einheit von diesen Leuten. Ja, Stepan Bandera in München geblieben. Hier ist sein Grab auf dem Münchner Waldfriedhof frisch geschmückt. Und zwar zur Hochphase der Maidan-Proteste. Da ist dieses Foto aufgenommen worden. Viele, die auf dem Maidan gewesen sind, auch auf dem Euromaidan hier in Deutschland, die sind Bandera-Anhänger. Das heißt, die sind Anhänger und Anhängerinnen genau dieser faschistischen Tradition. Gut. Das ist deswegen auch interessant, weil nämlich die Bundesrepublik seit, sagen wir mal, spätestens 1990 wirklich wieder eine eigenständige Ukraine-Politik hat, aus einer ganz bestimmten Zielsetzung heraus. Diese Zielsetzung ist eine mindestens doppelte. Einen Aspekt kann man sehen auf einer Landkarte. Die habe ich hier irgendwann schon mal mitgehabt, glaube ich. Ich muss ja trotzdem kurz noch mal zeigen. Man sieht hier Europa 1990. Sowjetunion noch intakt, Jugoslawien noch intakt, Tschechoslowakei noch intakt. Machtpolitisch gesehen für die Bundesrepublik ein ähnliches Problem wie für Paul Rohrbach 1914, nämlich im Osten gibt es Staaten, die ein starkes Eigengewicht haben, auch eine starke Macht noch haben, nämlich die Sowjetunion. Diese Macht hat durchaus auch etwas mit der Größe dieser Staaten zu tun. Jugoslawien in Südosteuropa noch ein relativ großer und auch ökonomisch nicht ganz unbedeutender Staat. Nun ist ja 1990 eigentlich für die Bundesrepublik der Osten plötzlich wieder offen gewesen. Also das alte deutsche Expansionsgebiet stand wieder offen Die Bahn war also wieder frei. Und es gab da aber noch einige recht große und durchaus mächtige Staaten im Osten, die in der Lage gewesen wären, einem deutschen Vordringen in die, eben nach Ost- und Südosteuropa etwas entgegenzusetzen. Daher kommt es, dass die Bundesrepublik die Zerschlagung Jugoslawiens unterstützt hat. Hier auf der Landkarte von 1990 sieht man östlich und südöstlich der Bundesrepublik viele kleinere oder ganz kleine Staaten, die gar kein politisches oder kaum noch politisches Eigengewicht auf die Waage bringen, also nicht mehr in der Lage sind, dem deutschen Vordringen etwas entgegenzusetzen. Ja, auch die Sowjetunion hat sich zerlegt. Man kann feststellen, dass die Bundesrepublik spätestens ab 1990 den Prozess mit, also die sich abzeichnende Herauslösung der Ukraine mit großer Sympathie begleitet hat. Es wurde da zum Beispiel mit Sympathie beobachtet, dass ukrainische Funktionäre, also Funktionäre der ukrainischen Sowjetrepublik damals, wenn sie in Bonn waren, zu irgendwelchen Gesprächen, dass sie da auf ihrem Auto schon eine ukrainische Nationalfahne hatten, also einen Wimpel eines Staates, den es noch gar nicht gab. Dann gab es recht früh auch schon Absprachen mit Genscher, der im Sommer 1991 schon rübergeflogen ist nach Kiew und dort Absprachen getroffen hat über, was man tut, wenn die Ukraine sich aus der Sowjetunion herauslöst. Es gab dann auch schon früh ein klares Vorpreschen in der Form, dass die Deutschen zugesagt haben, die Ukraine relativ rasch anzuerkennen, während beispielsweise ähnlich wie Jugoslawien Frankreich sich noch eine ganze Weile geweigert hat, eine solche Zusage zu treffen. Also eine ähnliche Geschichte, wie wir sie aus Jugoslawien kennen, ist auch bei der Ukraine so gewesen. Gut, das ist eigentlich dieser machtpolitische Strang, wo man sieht, die Deutschen schaufeln sich in Richtung Osten ihren Weg schon wieder frei. Das ist natürlich mit einer Kooperation mit Russland eigentlich überhaupt nicht zu vereinbaren. Nun steht also dieser anderen Tradition der Kooperation mit Russland eigentlich diametral entgegen. Und man fragt sich wirklich, warum Moskau das so lange mitgemacht hat. Wäre eine Frage, können wir vielleicht nachher noch drüber diskutieren, ist auch erstmal eine Frage an die sowjetische und dann russische Politik, aber gut, ein anderes Kapitel. Das ist der machtpolitische Aspekt. Es gibt auch einen ganz klaren, ganz simplen ökonomischen Aspekt und der hat etwas mit der Europäischen Union zu tun. Hier ist ein Bild, wo man die Europäische Union sieht in den verschiedenen Phasen ihrer Erweiterung, ihrer Expansion. Das dunkelgrüne ist die alte Kern-EU, dann je heller es auf dieser Karte wird, desto später die Erweiterung. Und dass das jetzt interessant ist, ist die Erweiterung in Richtung Osten. Also hier erstmal die erste Runde der Osterweiterung, die 2004 dann abgeschlossen werden konnte. Polen, die baltischen Staaten, Tschechien, Slowakei, Ungarn, 2007 dann Rumänien und Bulgarien auch noch dazu. Diese Osterweiterung ist ja ein Prozess gewesen, der so verlaufen ist. Der Osten war ab 1990 wieder offen. Das hat bedeutet, dass die deutsche Industrie ist nach Osten expandiert. Sie hat dort übernommen, was ihr in den Kram gepasst hat. Sie hat niederkonkurriert, was ihr nicht in den Kram gepasst hat. Sie hat die ost- und südosteuropäischen Länder zu einem Absatzmarkt für ihre Produkte umfunktioniert. Das heißt, man kann das auch festmachen an Zahlen. Und bei dem ganzen Prozess ist es auch so gewesen, dass tatsächlich die deutsche Wirtschaft die maßgebliche Kraft gewesen ist. Schon Ende der 90er Jahre ist es so gewesen, dass 20% aller ausländischen Direktinvestitionen, fast 20% aus der Bundesrepublik gekommen sind, also aller ausländischen Direktinvestitionen in Ost- und Südosteuropa. Und da ist noch nicht mit eingerechnet, sind noch nicht mit eingerechnet die Investitionen, die über die Niederlande oder über Österreich abgewickelt worden sind. Das heißt, der tatsächliche Anteil ist noch deutlich höher. Höher als der Anteil jedes anderen Staates in Ost- und Südosteuropa. Auch bei den Exporten ist Deutschland in den meisten Ländern ganz vorne gewesen, meistens auf Nummer 1. Das heißt, Osteuropa ist wieder das alte zu dem alten deutschen Hinterhof geworden, der es ja vorher schon mal war oder werden sollte. Und dieser Prozess der ökonomischen Umstrukturierung der Länder im Osten zum deutschen Hinterhof ist eben mit der Osterweiterung der EU einhergegangen. Klar, Osterweiterung heißt, die Staaten, die beitreten, die passen ihre vor allem ökonomischen Normensysteme komplett an das westeuropäische System an und damit haben die deutschen Konzerne völlig freie Fahrt, freie Bahn, nichts steht ihnen mehr im Wege. Nun ist der nächste Schritt dann logischerweise gewesen, nach Vollendung der Osterweiterung, dass man einfach weitergeschaut hat. Es wird expandiert. Und wenn man sagt, es wird expandiert, dann heißt das, es geht weiter nach Osten. Es ist 2007, als Rumänien und Bulgarien beigetreten sind, schon so gewesen, dass Deutschland nach Russland in der Ukraine der größte Auslands- und Investor gewesen ist. Also hier in der angrenzenden Ukraine. Und es ist auch der größte Lieferant gewesen in der Ukraine, nach Russland noch, deutlich nach Russland, aber schon relativ weit vorne. Und entsprechend ist dann der nächste Ring von Staaten ins Visier der EU geraten mit den sogenannten Assoziierungsverträgen, die ab 2007, 2008 in Arbeit waren. Hier sieht man die Länder, um die es ging. Und man sieht ja hier eigentlich auch recht eindrücklich, wie die schlichte ökonomische Expansion einfach immer weiter nach Osten geht. So ist die Landkarte halt. Es geht immer weiter darüber. Und völlig logisch ist natürlich, wenn man sich das aus einer Moskauer Perspektive anschaut, dass das eine ganz gewaltige Aggression ist, was sich da aufbaut. Da rückt eine geballte Wirtschaftsmacht immer näher an den eigenen Staat heran. Russland hat immer stärker zu kämpfen, um sich ökonomisch zu behaupten. Und das ist natürlich ganz gravierend, denn die Ukraine ist für Russland ökonomisch sehr, sehr wichtig gewesen. Und es kommt da natürlich auch noch hinzu, dass die EU selbstverständlich auch ein Militärblock ist. In den Assoziierungsverträgen steht zum Beispiel drin, dass die Ukraine sich anzupassen hat an die Militärpolitik der EU, auch die Außen-, aber eben auch die Militärpolitik der EU. Es steht auch drin, dass die Ukraine Einheiten zur Verfügung stellen soll für EU-Militärinterventionen. Und das hat sie auch schon getan. Ukrainische Kriegsschiffe sind schon vor dem Horn von Afrika rumgeschiffert im Rahmen der EU-Mission dort. Ukrainische Soldaten haben schon an EU-Battlegroups teilgenommen. Darum geht es also für Russland natürlich eine existenzielle Bedrohung. Denn wenn eine gegnerische oder potenziell gegnerische Militärmacht an die eigenen Grenzen heranrückt, ihr kennt alle die historische Bedeutung der Ukraine bei Feldzügen gegen Russland. Ne? Muss ich, glaube ich, gar nicht mehr zu sagen. Also, dass für Russland da alle Alarmglocken schrillen müssen, ist völlig klar. Das bedeutet jetzt aber, dass aufgrund dieser ökonomischen und in Verbindung damit auch machtpolitischen Expansion Deutschlands automatisch eine Konfrontation mit Russland entsteht. Parallel zu dem Plan, irgendwie gleichzeitig auch noch mit Russland kooperieren zu wollen, weil es ja ökonomisch und machtpolitisch auch sinnvoll ist. Das heißt also, die deutsche Strategie ist schlicht und einfach gewesen, bis 2014 auf jeden Fall, man nimmt alles, was man kriegt. Also man kooperiert mit Russland und nimmt von denen, was man von denen kriegt und man nimmt eben denen aber auch gleichzeitig weg, was man ihnen wegnehmen kann. Warum nicht? Ein wildes Hauen und Stechen. Ich müsste jetzt noch einen dritten Strang einbauen, bevor ich dann versuche, das zusammenzubinden. Der dritte Strang betrifft jetzt nicht die Bundesrepublik, sondern die Vereinigten Staaten, die tatsächlich eine wichtige Rolle spielen in der Ukraine, nochmal aus anderen Gründen. USA sind ein völlig anderes Land mit durchaus anders gelagerten Interessen, teilweise ähnlich gelagerten Interessen, kann man am Beispiel Ukraine sehr gut sehen, wie sich das überschneidet. Exemplarisch kann man es sehen, die ganze Thematik ist breiter, aber einen guten Einblick kriegt man anhand von diesem Herrn hier, von Zbigniew Brzezinski, hier auf der Münchner Sicherheitskonferenz zu sehen. Brzezinski kennt ihr vielleicht noch als den Sicherheitsberater von Jimmy Carter. Brzezinski ist derjenige gewesen, der das Ding mit den Mujahedin in Afghanistan ins Rollen gebracht hat, um die Sowjetunion zu plätten. Eine Idee ist gewesen, halt hier reaktionäre Kräfte in Afghanistan auf die Rote Armee zu hetzen, beziehungsweise die Rote Armee überhaupt erst ins Land zu locken. Die Mujahedin sind ja schon 1979 vorher von den USA unterstützt worden, schon im Sommer 1979, um da wirklich Unruhe zu stiften in Afghanistan, damit die afghanische Regierung sich dann eben Unterstützung in der Sowjetunion holen muss. Das ist auf dem Mist von Brzezinski gewachsen. Und Brzezinski hat natürlich 1991 gesagt, ja, jetzt ist mein Konzept aufgegangen. Es ist uns gelungen, die Sowjetunion auch in Afghanistan gewaltig zu schwächen und wir haben gewonnen. Ein paar Jahre später ist Brzezinski mal gefragt worden von dem Le Nouvel Observateur, das ist eine französische Zeitschrift. Da hat ein Reporter ihn gefragt, Ja, Herr Brzezinski, Sie haben den Kalten Krieg gewonnen, auch dank eben der Ereignisse in Afghanistan. Nun haben Sie damals ja in Afghanistan die Mujahedin unterstützt. Und unter den Mujahedin waren ja auch Leute wie Osama bin Laden und solche Leute, aus denen dann später Al-Qaida geworden ist. Ist das nicht ein bitterer Nachgeschmack? Und Brzezinski hat dann gesagt, wieso? Wir haben doch den Kalten Krieg gewonnen. Das ist das gewesen, worauf es uns angekommen ist. Dass es jetzt halt da irgendwelche Mujahedin, irgendwelche Dschihadisten gibt, ist ja eine völlig nachrangige Sache. Wir haben unser Ziel erreicht. Man sieht eben hier recht deutlich solche Geostrategen wie Brzezinski, die verfolgen ihr strategisches Ziel. Alles andere ist völlig egal. Was anderes erwartet man von ihnen ja auch nicht, aber das Beispiel zeigt, so ist es eben tatsächlich. Naja, und genauso gehen so Leute wie Brzezinski natürlich auch an die Ukraine ran. Die Bedeutung der Ukraine aus Sicht von US-Geostrategen wie Brzezinski ist folgende. Brzezinski hat ein Buch geschrieben, in dem er das recht deutlich beschrieben hat. Hier The Grand Chessboard, auf Deutsch erschienen als Die einzige Weltmacht, glaube ich. Auch schon ein interessanter Unterschied eigentlich. The Grand Chessboard ist dem Inhalt eher angemessen. Veröffentlicht worden 1997, als tatsächlich die USA unbestrittene Weltmacht waren. Also vielleicht nicht unangefochtene, wie man mit Blick auf die deutsche Politik sagen müsste, aber erstmal noch unbestrittene. Und die Überlegung von Brzezinski in diesem Buch ist gewesen, die Hauptüberlegung, wie schafft man es, dass die USA die dominante Weltmacht bleiben? Und Brzezinski hat gesagt, wenn man sich den Globus anschaut, er hat also an seiner Weltkugel gedreht in seinem Büro, dann stellt man fest, da gibt es einen Riesenkontinent, einen Megakontinent, das ist dieser hier. Das reicht von Europa im Westen, da wo West steht, bis hier ganz im Osten und da wo South steht, also Mittelost, Südasien, Ostasien. Brzezinski sagt, das ist die riesige eurasische Landmasse, das ist also Eurasien. Und Brzezinski sagt, Eurasien hat unglaublich viel Machtpotenzial, denn es hat gewaltige Rohstoffe, Beispiel Erdgas und Erdöl in Russland, Erdöl im Mittleren Osten, andere Rohstoffe in Russland. Eurasien hat, sagt Brzezinski, auch ein gewaltiges Personen-Menschenkapital, Humankapital, so sagt man ja heute. Zum Beispiel in Westeuropa, wo es unheimlich viel Industrie gibt, wo es auch einen hohen technologischen Stand gibt. Brzezinski sagt in diesem Buch, The Grand Chessboard, wer diese riesige eurasische Landmasse beherrschen kann, der beherrscht automatisch die Welt. So sagt er es. Und entsprechend sagt er, die Vereinigten Staaten müssen immer zusehen, dass es keiner Macht gelingt, Eurasien komplett zu beherrschen und Eurasien komplett zu einigen damit. Denn dann könnte diese Macht gegen die Vereinigten Staaten antreten. Brzezinski sagt, die Aussichten sind gar nicht so schlecht, dass das gelingt, denn im Westen, da wo hier West steht, da sind die USA recht stark verankert, nämlich über die NATO. Und Brzezinski sagt, deswegen so eine NATO-Erweiterung ist immer eine gute Sache. Da kann man die USA auf dieser eurasischen Landmasse fest verankern. Und wenn es dann noch gelingt, Russland Schwierigkeiten zu machen, einer Macht, die potenziell vielleicht irgendwann mal wieder in der Lage sein könnte, von dieser eurasischen Landmasse einen großen Teil zumindest hinter sich zu scharen, in ganz ferner Zukunft. Wenn das gelingt, das zu verhindern, dann hat man gewonnen. Entsprechend sind die NATO-Osterweiterungen immer auch von den Vereinigten Staaten unterstützt worden. Und wenn man sie sich jetzt einfach mal kurz anschaut, hier die erste Runde mit Polen, Tschechien und Ungarn. Ich klicke jetzt einfach mal die nächsten Runden schnell durch. Dann sieht man, es geht immer näher an Russland ran. Der Griff auf Russland wird immer fester. Hier und zum Schluss kommt sogar der Punkt, wo es sogar um den möglichen NATO-Beitritt der Ukraine geht und wo dann aus Sicht russischer Militärstrategen wirklich alle Alarmglocken schrillen, denn eine Ukraine, die in der NATO ist, in einem tatsächlich potenziell gegnerischen Militärbündnis, das wäre, das auch nur militärische Zwecke hat und nicht wie die EU zum Teil auch noch ökonomische, wo man also gar nichts mehr verschleiern kann, das wäre aus russischer Sicht eben der GAU. Dieser Punkt, dass die Debatte über einen möglichen NATO-Beitritt der Ukraine gestartet worden ist. Das waren die Jahre 2003, 2004 vor allem. Das war eine Zeit, wo US-Strategen eine andere Baustelle hatten. Da war gerade 2003 der dritte Golfkrieg am Laufen, der Überfall auf den Irak. Das große Programm von Bush ist am Laufen gewesen, den gesamten Mittleren Osten umzukrempeln. Man hat es wie üblich halt Demokratisierung genannt. Worauf sie abgezielt haben, war schlicht und einfach, den gesamten Mittleren Osten zu einer pro-westlichen Region umzugestalten. Wahrscheinlich auch mit der Perspektive, im großen Konkurrenzkampf gegen China in etwas weiter fernliegender Zukunft bessere Karten zu haben, wenn man nämlich den Mittleren Osten kontrolliert. Naja, und da haben dann US-Strategen gesagt, wenn man hier im Mittleren Osten operiert und wohl noch eine ganze Weile zu tun hat, um den wirklich unter Kontrolle zu bekommen, dann macht es Sinn, wenn man hier im Gebiet um das Schwarze Meer sich praktisch so ein Hinterland schaffen kann, so ein sicheres Hinterland, von dem aus man operieren kann, so eine Art Operationsbasis in den Mittleren Osten hinein. Formuliert haben das unterschiedliche US-Strategen, man kann das nachlesen, auch in deutschen Zeitschriften, die Internationale Politik, die Zeitschrift des deutschen Außenpolitik-Establishments schlechthin, hat einen Aufsatz abgedruckt, in dem das genauso beschrieben worden ist, eben das Schwarzmeergebiet als strategisches Hinterland des Westens für Operationen im Mittleren Osten. Das war 2003, 2004 und das war die Zeit, als diese sogenannten bunten Revolutionen stattgefunden haben. 2003 ist Georgien gekippt mit, muss man klar dazu sagen, kräftiger US-Unterstützung. 2004 kam es dann zur sogenannten Orangenen Revolution in der Ukraine. Rechts oben der Maidan mit protestierenden Menschen drauf, links unten die beiden Führungsgestalten der Orangenen Revolution, Viktor Juschtschenko und Julia Timoschenko. Und wie gesagt, genau zu der Zeit, als die Vereinigten Staaten das Schwarzmeergebiet zu ihrem, wenn man so will, Stützpunkt für den Mittleren Osten umbauen wollten. Daran liegt es, dass 2004 bei der Orangenen Revolution die USA noch deutlich stärker aktiv waren als die Deutschen. Die Deutschen haben durchaus schon mitgemischt 2004, aber sie sind damals noch vor allem beschäftigt gewesen mit der ersten Runde ihrer EU-Osterweiterung, damit eben in Polen, Tschechien, Ungarn bis runter Rumänien, Bulgarien alles klarzuziehen. Sie haben sich da schon eingemischt, sind auch auf dem Maidan aufgetreten, haben gesagt, hier klar, pro-westlicher Umsturz muss sein. Aber das ist noch deutlich schwächer gewesen als später. Diese Orangene Revolution hat ja erstmal zu einem scheinbaren Erfolg geführt, nämlich dazu, dass Ende 2004 tatsächlich Janukowitsch also erklären musste, auf seine mutmaßlich tatsächlich zusammengefälschten Wahlsieg zu verzichten. Anfang 2005 ist dann Viktor Juschtschenko Präsident geworden. Die Timoschenko ist Ministerpräsidentin geworden. Es kam dann allerdings relativ rasch dazu, dass die beiden sich zerstritten haben, was unter anderem daran lag, dass ich muss jetzt noch mal ein bisschen ausholen. Das leitet auch zu dem nächsten Punkt dann schon über. Begründet worden, oder andersrum, die Menschen, die demonstriert haben auf dem Maidan damals, die haben eigentlich etwas Ähnliches gesagt, was viele von den ersten Demonstranten, Demonstrantinnen auf dem Maidan auch 2013 gesagt haben. Sie haben nämlich gesagt, sie haben keinen Bock auf die Machenschaften der Oligarchen in der Ukraine. In der Ukraine haben und haben bis heute tatsächlich Oligarchen das Sagen, also einige schwerreiche Milliardäre. Und zwar noch, die haben noch einen viel direkteren Zugriff auf die Machtzentralen, als es woanders der Fall ist, in Russland beispielsweise. Und sie gehen tatsächlich noch weit skrupelloser dabei vor. Es ist wirklich eine sehr hässliche Herrschaft, die sie ausüben. Naja, und die Maidan-Proteste, das sind für viele der Menschen, die da protestiert haben, wirklich erstmal auch Proteste gegen die Oligarchen gewesen. Was ihnen nicht so klar gewesen ist, ist, dass mit der Orangenen Revolution jetzt nicht einfach Kräfte an die Macht gekommen sind, die den Oligarchen fernstehen würden. Einer, der die Ukraine viel analysiert hat, ein Schwedischer Wissenschaftler hat mal gesagt, eigentlich sei der Maidan sowas wie eine Revolution der Millionäre gegen die Milliardäre gewesen. Und damit hat er gar nicht so schlecht gelegen. Also Juschenko zum Beispiel ist einer der obersten Banker aus der Ukraine gewesen und einige andere sind aus der Finanzbranche gekommen. Aber sie haben halt nicht die Milliardensummen auf dem Konto gehabt, sondern die zwei- bis dreistelligen Millionensummen. Einer der damaligen Milliardäre, Millionäre, die Milliardäre wegkauen wollten, war übrigens Poroschenko. Heute ist er Milliardär, damals war er noch einer der etwas kleineren Fische. Gut, und Timoschenko ist ja auch bekannt als eine Oligarchin. Die Regierung der Orangenen Revolution ist relativ rasch sich in die Haare geraten, was eben daran lag, dass es letztlich auch wieder nur Oligarchenfraktionen gewesen sind, die da ans Ruder gekommen sind. Halt andere, etwas weniger steinreiche Oligarchen, aber wie gesagt, auch eben solche. Und diese Regierung ist dann auch sehr rasch wieder sehr unbeliebt gewesen. Klar, weil die Menschen gemerkt haben, es ist letztlich wieder nur eine andere Oligarchenfraktion, die gerade ans Ruder gekommen ist. Die bringen auch keinen wirklichen Fortschritt. Und es war dann eigentlich schon 2008, 2009 klar, dass diese Regierung sich nach demokratischen Maßstäben nicht im Amt wird halten können und dass es zu einem Regierungswechsel kommen wird, wo dann wieder eine weniger pro-westliche Partei ans Ruder kommen wird. Das ist der Zeitpunkt gewesen, wo einige aus dieser pro-westlichen Fraktion sich zurückgezogen haben aus den Regierungsapparaten und eigene Überlegungen angestellt haben, die dann letztlich in den Maidan gemündet sind. Das ist deswegen wichtig, diese Bewegung, weil man sieht, dass hier im Unterschied zu 2004 nicht vorrangig die Vereinigten Staaten aktiv gewesen sind, von außen, die natürlich auch, sondern wahrscheinlich gleich stark oder vielleicht fast gleich stark inzwischen auch die Bundesrepublik. Man sieht das an Leuten wie ihm hier. Oleg Rybatschuk steht hier in der Mitte. In der deutschen Botschaft in Kiew 2009 nach der Bundestagswahl lockeres Beisammensein in der deutschen Botschaft. Man trifft sich, man kennt sich, man diskutiert miteinander. Links eine Mitarbeiterin der Botschaft, rechts weiß ich nicht genau, in der Mitte halt Rybatschuk. Rybatschuk ist jemand, der auch aus der Finanzbranche kommt, auch ein Banker. Er nagt sicherlich nicht am Hungertuch, gehört also auch eher zu der Millionärsriege, zu den Milliardären, allerdings sicherlich nicht. Rybatschuk ist eigentlich einer gewesen, der mit Juschenko zusammen die Orangene Revolution gemacht hat, der dann auch Regierungsfunktionen hatte, der dann aber 2007/2008, glaube ich, ist es gewesen, rausgegangen ist aus diesen Regierungsapparaten, weil er gemerkt hat, das funktioniert nicht, das kippt bei der nächsten Wahl wieder. Es muss etwas anderes geschehen, um die Ukraine wirklich fest im Westen allgemein zu verankern, also an der Seite Deutschlands oder der Vereinigten Staaten. Rybatschuk ist raus und hat folgende Überlegung angestellt. Er hat gesagt, oder das scheint zumindest seinem Konzept zugrunde zu liegen, diejenigen in der Ukraine, die Bevölkerungskreise, die wirklich fest am Westen orientiert sind, das sind sicherlich nicht die Arbeiter und Arbeiterinnen im Donbass. Ne, völlig klar, die sind an Russland orientiert. Das sind auch nicht die Menschen auf dem Land, die Bauern und Bäuerinnen, die oft am Hungertuch nagen, unter ganz fürchterlichen Verhältnissen leben, ganz armen Verhältnissen. Das sind auch nicht die, die unbedingt auf den Westen zielen. Diejenigen, die am Westen interessiert sind, das ist vor allem sind aufstrebende Mittelschichten in den Städten, die vielleicht mal im Westen studiert haben, die anderweitige Kontakte im Westen haben, die Geschäftskontakte in den Westen haben, die eben ihre Hoffnungen auf den Westen setzen. Die sind relativ stabile Kreise, wenn man außenpolitisch versucht, die Ukraine im Westen zu verankern. Und Rybatschuk hat gesagt, was mache ich? Ich organisiere NGOs. Denn NGOs, die sich einsetzen für Menschenrechte, gegen Zensur, für Umwelt, ihr kennt das ja alles, ne? Das sind klassischerweise nicht Organisationen, wo der Industriearbeiter aus dem Donbass sich engagiert oder die Bäuerin vom Dorf, sondern das sind klassischerweise städtische Mittelschichten. Rybatschuk ist also hingegangen, hat NGOs gegründet, er hat Dachverbände von NGOs gegründet und er hat irgendwann Anfang 2012 ist es, glaube ich, gewesen, hat er gesagt, ja, in einem Presseinterview, ich habe jetzt hier schon wirklich viele NGOs zusammengeschlossen, es sind über 100 landesweit und dann ist er auch gefragt worden, worauf zielt ihr denn eigentlich ab? Und dann hat er gesagt, ja, sowas wie eine neue Orangenrevolution, das wäre schon eine schöne Sache. Also das würden wir gerne machen. Und dann sind wir auch besser organisiert und können das ganze Ding besser reißen. Diese ganzen NGOs sind natürlich unterstützt worden von US-Organisationen. Völlig klar, kann man ganz einfach auch ganz offen im Internet nachlesen, schreiben die US-Organisationen auf ihren eigenen Websites. Auch unterstützt worden sind diese NGOs und ihre Funktionäre und Funktionärinnen von deutschen Organisationen. Ganz klar, zum Beispiel Rybatschuk hier auf dem Foto zu sehen, ist mehrfach aufgetreten bei der Konrad-Adenauer-Stiftung, gleichzeitig aufgetreten bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Interessiert da überhaupt nicht diese Parteiunterschiede. Interessant ist nur, es werden eben auch von den parteinahen Stiftungen in Deutschland die ukrainischen Mittelschichten angebunden. Rybatschuk hat dann irgendwann bei der Böll-Stiftung mal einen Text veröffentlicht, da stand dann drin, warum die Ukraine in die NATO muss. Ist für die Böll-Stiftung natürlich ein sensibles Thema. Das heißt, musste Rybatschuk her und musste sagen, ich als freiheitsliebender Mensch in der Ukraine will raus aus dem russischen Joch und deswegen rein in die NATO, um das dem grünen Milieu zu vermitteln. Das sind die Gedankengänge, die da zum Tragen gekommen sind. Naja gut, aber diese NGO-Schiene ist eine relativ klare Strategie, bei der die Deutschen stark mitgebaggert hatten und haben und bei der sie auch in vielen anderen Ländern mitbaggern. Also dass deutsche Stiftungen zum Beispiel mit NGOs in Russland zusammenarbeiten, folgt genau derselben Strategie. Pro-westliche Kreise anbinden, um sie bei Bedarf eben zumindest organisiert zu haben und dann eben auch handlungsfähig zu sein. Zweiter Punkt, an dem man sieht, wie viel stärker die Deutschen 2013 dabei gewesen sind, ist Vitali Klitschko. Vitali Klitschko ist ja bekanntermaßen Boxweltmeister gewesen, als solcher auch sehr populär, vor allem in der Ukraine. In der Ukraine auch deswegen populär, weil er endlich mal einer gewesen ist, der es geschafft hat, etwas zu werden, ohne ein Oligarch zu sein. Also ohne einer dieser wirklich unangenehmen Milliardäre zu sein. Klitschko ist nach der Orangenrevolution in die Politik gegangen. Er hat Kommunalpolitik in Kiew gemacht und er ist dann 2010 von der Konrad-Adenauer-Stiftung entdeckt worden. 2010 hat er seine eigene Partei gegründet. Die nannte sich UDAR, Ukrainische Demokratische Allianz für Reform. UDAR ist aber eigentlich ein ukrainisches Wort und heißt Schlag, passt also zu dem Boxer Klitschko. UDA ist von Anfang an unterstützt worden und mit aufgebaut worden von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Sah dann so aus, Klitschko wurde eingeladen nach Berlin Anfang 2011 in die Zentralen der CDU und der Adenauer-Stiftung. Dort ist ihm verklickert worden, was muss ich tun, wenn ich eine Partei aufbauen will, was mache ich, was unterlasse ich besser. Er ist dann direkt auch eingeladen worden Anfang 2011 ins Auswärtige Amt. Erstaunlich, ne? Irgendein kleiner ukrainischer Oppositioneller, der es eigentlich noch zu nichts gebracht hatte damals, wird direkt ins Auswärtige Amt eingeladen. Es ist nie bekannt geworden, was da wirklich besprochen worden ist, aber es, denke ich, liegt auf der Hand, dass das Auswärtige Amt besprochen hat, was es besprechen soll, nämlich Sachen, die im deutschen Interesse sind, dass also abgesprochen worden ist, wie man eine deutsche Ukraine-Politik oder eine Ukraine-Politik nach deutschen Interessen in Kiew verankern kann. Er ist auch direkt eingeladen worden ins Bundeskanzleramt, ne, als ein kleiner Oppositioneller. Klitschko ist also eigentlich der Mann der Deutschen gewesen in Kiew und als genau derselbe ist er auch bezeichnet worden, übrigens von zum Beispiel Victoria Nuland in diesem geleakten Telefonat, was man plötzlich im Internet nachhören konnte, dieses Fuck the EU-Telefonat. Das ist eigentlich nur ein Beleg dafür, dass Klitschko eben tatsächlich der Mann der Deutschen war. Will sagen, die Deutschen hatten eben ihren eigenen Mann in Kiew und auf denen haben sie auch auf Biegen und Brechen gesetzt. So sehr, dass die Nuland wirklich stinkwütend war. Sie war wohl auch deswegen stinkwütend, weil Klitschko trotz aller Bemühungen der Adenauer Stiftung nach allem, was man hört, nicht der Geschickteste ist, um es mal vorsichtig zu formulieren. Das heißt, ja, also vielleicht ist er ein netter Mensch, aber viele Politiker und Politikerinnen kommen zu dem Schluss, politisch bringt er es letztlich nicht so und die USA haben das klar gesagt und die Deutschen wollten ihn trotzdem unbedingt zum Ministerpräsidenten machen. Gut, aber es gibt noch einen dritten Strang, auf den die Deutschen, und das in dem Fall zusammen mit den USA, gesetzt haben, um diesen Umsturz in der Ukraine hinzukriegen. Und das ist ein Strang, der an das hier anknüpft. Das hier sind Denkmäler von Stepan Bandera, diesem alten UN-Anführer. Also diese alten ukrainischen Faschisten der 30er und 40er Jahre, die damals mit den Nazis kollaboriert haben, Bandera war der, der in München im Exil war, der heute noch auf dem Münchner Waldfriedhof liegt und dessen Grab vom Euromaidan geschmückt worden ist. Nach 1991 ist in der Westukraine, das ist eigentlich das Kerngebiet der alten UN, dieses ukrainischen Faschismus gewesen, in der Westukraine ist der Bandera-Kult richtig stark geworden. So stark, dass viele Denkmäler errichtet worden sind, so stark, dass man solche Sachen erleben kann. Hier ein Fußballstadion mit einem Bandera-Poster, darunter steht Bandera, unser Held. Nun, Fußball-Hools sind überall durchgeknallt, das sagt erstmal noch nicht so viel. Aber das Interessante ist, wenn diese Hools aus ihrem Stadion in Lviv gehen, dann landen sie irgendwann auf einer Stepan-Bandera-Allee, kommen auf einen Stepan-Bandera-Platz, wo ein Stepan-Bandera-Denkmal steht, gehen vielleicht vorbei an Straßenständen, wo Stepan Bandera-Devotionalien, T-Shirts, Heiligenbiografien und solches Zeugs verkauft wird. Das heißt, es gibt einen wirklichen Bandera-Kult im Westen der Ukraine. Der Kerl, also dieser Faschist, ist da schlicht und einfach populär. Anders kann man das nicht sagen, und zwar bei breiten Massen. Bei den Überlegungen, die in Deutschland und in den USA angestellt worden sind, in den Jahren, sagen wir mal 2010, 11, 12, wie man es hinkriegen kann, die Ukraine so wieder auf Westkurs zu trimmen, dass sie nicht wieder abkippt, wie es nach der Orangen Revolution passiert ist. Bei diesen Überlegungen gab es nicht nur die Schiene mit den NGOs und den urbanen Mittelschichten, die wichtig sind. Es gab auch nicht nur die Schiene mit Klitschko, den die Deutschen für sich aufgebaut haben. Es gab noch eine dritte Schiene. Es gab Überlegungen, diese Leute hier, diesen Bandera-Kult zu nutzen, machtpolitisch zu nutzen. Dieser Bandera-Kult hat eine politische Ausdrucksform gefunden. Hier eine Demonstration von Svoboda, ich glaube es ist 2011 gewesen, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, wo Svoboda demonstriert hat. Svoboda, diese Partei, diese faschistische Partei, vor allem in der Westukraine stark verankert, die genau auf diesen Bandera-Faschismus aufbaut. Und Svoboda hat starke Demonstrationen hingekriegt, ist dann auch parteipolitisch immer stärker geworden. Im Herbst 2010 hat sie tatsächlich über 10% der 2012 hat sie tatsächlich über 10% der Stimmen gekriegt, ukraineweit. Im Westen der Ukraine hat sie bis zu 30% der Stimmen gekriegt. In Ternopil hat sie sogar den Bürgermeister gestellt. Das, Ternopil, also eine Großstadt. Ja. Und genau diese Kraft, diese faschistische Kraft, ist in Berlin und in Washington bei den Überlegungen ins Blickfeld geraten, bei den Überlegungen, wie man die Ukraine wirklich weg von Russland und an den Westen anbinden kann. Festmachen kann man es Anfang 2012 an einer Tagung, die die Konrad-Adenauer-Stiftung in Kiew durchgeführt hat, gemeinsam mit zwei US-Organisationen. Diese Tagung hatte sinngemäß das Thema, wie muss die ukrainische Opposition der Zukunft ausschauen, damit sie sich halten kann oder durchsetzen kann gegenüber Russland, damit sie die Ukraine gegen Russland auf Westkurs trimmen kann. Bei dieser Tagung waren nicht alle Organisationen der ukrainischen Opposition vertreten. Die linke Opposition war natürlich nicht dabei. Dabei war natürlich die Klitschko-Partei, denn die Adenauer-Stiftung hat sich veranstaltet. Dabei war natürlich die Partei von der Timoschenko, Leute wie Jatsenyuk waren dabei. Und eingeladen wurde Oleg Tjanibok von der Partei Svoboda. Also klar die Überlegung, bezieht man diese faschistischen Kräfte in das Bündnis mit ein? Anfang 2012, in das Bündnis, um die Ukraine gegen Russland auf Westkurs zu trimmen. Frühjahr 2012 ist die Zeit gewesen, als in der ukrainischen Opposition die Debatte dann auch wirklich hochgekocht ist. Macht man das? Geht man mit den Faschisten zusammen, um die Ukraine von Russland abzulösen? Also oder machtpolitisch eben an den Westen anzubinden? Oder macht man es nicht? Es gab Leute, die haben damals gesagt, das kann man um Gottes Willen nicht machen. Man kann nicht mit Faschisten zusammenarbeiten. Das haben damals auch Teile der eher antirussischen ukrainischen Opposition gesagt. Immer stärker durchgesetzt hat sich die Position es ist egal, mit wem zusammen, Hauptsache wir kommen los von Moskau. Vertreten hat diese Position damals schon übrigens der Mustafa Nayem. Das ist der, der als der Initiator des Maidan gilt. Der am 20. November 2013, vielleicht habt ihr diese Geschichte mal gehört, diese ominöse Facebook-Nachricht gepostet hat. Wir gehen jetzt auf den Maidan, wer kommt mit? Und es sind dann die ersten paar hundert gewesen, die dort gelandet sind. Gut, also wie gesagt, Frühjahr 2012, die Debatte kocht hoch, soll man das machen? Und zunächst entscheidet sich dann im Sommer 2012 die Partei von der Timoschenko, ein festes Bündnis mit Svoboda einzugehen, schon für die Wahlen im Herbst 2012. Nach den Wahlen im Oktober 2012 schließen dann die Partei Svoboda, die faschistische Partei also, die Partei von der Timoschenko, die dann recht rasch auch diejenige von Jazenjuk gewesen ist, und als dritte Kraft dann eben auch die Partei von Klitschko, schließen einen sogenannten Oppositionspakt. Oppositionspakt heißt, man arbeitet in der Opposition fest zusammen. In der Praxis hieß es, vor allem hat man zusammen das Parlament blockiert, muss man sich auch klar machen. Klitschko, der Mann der Deutschen, blockiert zusammen mit Faschisten ein Parlament. Das hat schon einen besonderen Geschmack. Es kam dann dazu, dass das Parlament wochenlang tatsächlich handlungsunfähig war, weil die Faschisten zusammen mit Klitschko und Jazenjuk das Parlament blockiert haben. Im Frühjahr.
Was heißt blockieren in dem Fall? Aber physisch jetzt nicht?
Ja, physisch blockieren. Also ukrainisches Parlament heißt gelegentlich Faustkampf, gelegentlich Freestyle, also alles Mögliche, und gelegentlich Parlamentsblockade.
Klitschko kann Faustkampf.
Er hat sich da immer zurückgehalten, also muss man dazu sagen, weil er hat gesagt, es kommt nicht gut, wenn ich wirklich zulache. Aber sie haben es halt exzessiv gemacht und mit Faschisten zusammen, das muss man dazu sagen. Und sie haben im Frühjahr 2013 dann ihre erste große Kampagne gestartet zum Sturz der Regierung. Genau dieses Bündnis Klitschko, Jazenjuk und die Faschisten. Haben bis zu 50.000 Leute auf die Straße gekriegt, landesweit organisiert, über mehrere Wochen hin verstreut, und es hat damals schon die ersten antifaschistischen Proteste dagegen gegeben. Klar, ne, da gehen zwei relevante Oppositionsparteien mit Faschisten zusammen auf die Straße. Was würden wir hier machen, ne, wenn zwei große Parteien mit Faschisten zusammen auf die Straße gehen? Wir würden dagegen auf die Straße gehen. Und genau das ist in der Ukraine schon im Frühjahr 2013 passiert. Das ist deswegen interessant, weil nämlich im Herbst 2013 oder im November 2013, als dann dieser Maidan zustande kam und genau dieses Bündnis vom Frühjahr wieder auf die Straße, also auf den Maidan ging, weil da natürlich genau die Leute, die im Frühjahr schon antifaschistische Gegendemonstrationen gestartet hatten, weil die natürlich, die waren auf 180 und denen ist, bei denen haben die Alarmglocken geklingelt. Und die Spaltung des Landes, die man heute also wirklich ja manifest sehen kann, die hat sich da eigentlich schon ganz deutlich abgezeichnet. Es ist eine politische Spaltung gewesen, schlicht und einfach. Gut, aber vielleicht kurz nochmal zwischendurch. Hier ist Oleg Tjanibok, der Anführer von Svoboda. Die Maidan-Proteste sind ja ausgelöst worden an der Frage, ob die Ukraine jetzt dieses Assoziierungsabkommen mit der EU direkt unterzeichnen soll oder ob sie es eben noch nicht direkt unterzeichnen soll oder wie auch immer das zu sein hat. Im Herbst 2013 war es so, dass die Ukraine, man muss vielleicht noch dazu sagen, die Ukraine wollte eigentlich das Assoziierungsabkommen schon viel früher unterzeichnen. Es ist eigentlich schon im März 2012 fertig gewesen, also unterschriftsreif gewesen. Man hätte es da schon zumindest die Unterzeichnung in Angriff nehmen können. Damals wollten das aber die Deutschen nicht. Die Deutschen haben damals noch versucht, das hinauszuzögern und möglichst vorher ihre eigene Regierung in Kiew durchzudrücken. Also Klitschko an die Macht zu bringen beispielsweise oder ähnliche Varianten sind da im Spiel gewesen. Ja, und im Herbst 2013 war es so, dass die Ukraine in eine Wirtschaftskrise geschlittert ist, dass die Ukraine sich dann plötzlich auch ökonomischen Schwierigkeiten mit Russland gegenüber sah. Es ist völlig klar, dass das Assoziierungsabkommen für Russland Schwierigkeiten gebracht hätte. Denn Assoziierung mit der EU heißt, Sämtliche ökonomischen Normen werden an die EU angepasst, bis hin zu der berühmt-berüchtigten Gurkenkrümmung. Und das bedeutet, also wenn die Gurke für die EU gekrümmt ist, ist sie aber nicht mehr für Russland gekrümmt, platt gesagt. Also dass es für Russland Schwierigkeiten mit sich bringen würde, zumal beispielsweise viele Waffenfabriken Teile in Russland produziert haben, dann in die Ukraine geliefert haben, wo weiter produziert worden ist und wieder zurück nach Russland, wo das Endprodukt hergestellt worden ist, in der Waffenindustrie, also wirklich im ganz harten Bereich, dass das irrsinnige Schwierigkeiten mit sich gebracht hätte, ist völlig klar. Ja, und Russland hat eben im Herbst 2013 dann so ein paar, Strippen gezogen, also kleine Boykottmaßnahmen verhängt, um klarzumachen, in welcher Situation sich die Ukraine befinden wird, wenn sie dieses Assoziierungsabkommen jetzt wirklich unterschreibt, ohne vorher es mit Russland abgestimmt zu haben. Also, Ukraine gerät in eine Wirtschaftskrise, hat Stress mit Russland und soll jetzt das Assoziierungsabkommen unterzeichnen, kann das aber in der Krise nicht tun, denn mitten in einer Krise wäre das ökonomisch absolut fatal gewesen. Janukowitsch sagt, wir wollen unterzeichnen, aber wir würden gerne uns vorher zusammensetzen mit EU und mit Russland, um das ganze Ding abzustimmen, um nicht durch dieses Assoziierungsabkommen wirklich unsere Wirtschaft zu ruinieren. Die EU lehnt ab, die Deutschen lehnen ab, muss man genauer sagen. Die Deutschen sagen, nein, wir verhandeln nur mit der Ukraine über das Assoziierungsabkommen und Russland hat außen vor zu bleiben. Die Deutschen haben es unmöglich gemacht, da einen Konsens zu finden. Herausgekommen sind dabei die Maidan-Proteste. Die Maidan-Proteste, wo eben auch dann Leute dabei waren, die am 1. Januar 2014 zu dieser Demonstration hier abgewandert sind. Ein paar Straßen weiter, Gedenkdemonstration zum 105. Geburtstag von Stepan Bandera. Als diese Gedenkdemo für Bandera, an der mehrere tausend Menschen teilgenommen haben, als sie fertig war, sind diese mehreren tausend Menschen wieder zurück auf den Maidan gegangen und haben dort weiter demonstriert. Das war also der Maidan. Der Maidan ist natürlich nicht durch und durch faschistisch gewesen, aber er hat einen relevanten faschistischen Anteil gehabt. Das kann man überhaupt nicht abstreiten und der ist ja auch sehr manifest sichtbar geworden. Und wo so Leute wie diese Svoboda-Faschisten auftauchen, da sind in aller Regel dann auch diese Leute hier zumindest nicht weit. Das ist schon 2004 bei der Orangen Revolution so gewesen. So Massenproteste brauchen auch eine Security. Eine Security muss irgendwie Kampferfahrung haben. Das ist völlig logisch. Ich würde nicht zur Security taugen, definitiv nicht. Aber solche Leute wie die hier schon, die ukrainische Rechte, also die Gewalt, sagen wir mal so, militante ukrainische Faschisten, das sind welche, die in den 90er Jahren schon in Bürgerkriegen gekämpft haben, in Moldawien zum Beispiel, in Georgien oder in Tschetschenien, da haben die in Bürgerkriegen gekämpft, das heißt, die haben zum Teil sogar Kriegserfahrung. Die haben 2004 schon Security gemacht bei der Orangen Revolution und sie haben dann natürlich auch auf dem Maidan erstmal Security gemacht und dann diese Hundertschaften gebildet, die dann hier eben kämpfende Hundertschaften geworden sind. Das war die Zeit, als Guido Westerwelle noch Außenminister war und über den Maidan spaziert ist. Zusammen noch mit Klitschko, dem Mann der Deutschen, und dem Yatsenyuk, dem, wenn man so will, Mann der USA damals. Tjanibok von den Faschisten von Svoboda musste damals noch wegbleiben, als Westerwelle seinen Fototermin hatte auf dem Maidan. Das wäre damals noch, zumindest für Westerwelles Geschmack, zu schlecht gekommen. Aber natürlich sind die Verhandlungen auch schon mit ihm gelaufen. Das Symbol ist ja völlig klar gewesen. Das Symbol ist gewesen, wenn Symbol an die ukrainische Regierung, wenn ihr den Maidan räumen lasst, ne, den Maidan mit all den Faschisten da drauf, dann räumt ihr symbolisch mich als deutschen Außenminister mit weg und dann gibt es entsprechend Krach. Die Symbolik ist also völlig klar gewesen und es ist auch recht logisch gewesen, dass die ukrainische Regierung dann eben das kaum noch durchführen konnte, eine Räumung des Maidan zu tun, abgesehen von allen anderen Fragen, die damit in jeder Hinsicht zusammenhängen würden. Aber diese Handlung hier von Westerwelle ist ein sehr deutliches politisches Signal gewesen. Anfang 2014 sind die Proteste erstmal fast zum Erliegen gekommen, bis sie dann eskaliert sind dank der Faschisten. Die Faschisten haben dann zu Gewalt gegriffen, wie man es eben macht, wenn man eine Bewegung eskalieren lassen will. Eine Protestbewegung eskalieren lassen will. Es kam dann dazu, dass am 18. Februar die ersten wirklich geballten Angriffe auch mit Schusswaffen durchgeführt worden sind von den Faschisten auf dem Maidan. Es gab einen harten, brutalen Gegenschlag der Repressionskräfte. Es kam dann am 20. Februar zu dem bis heute ungeklärten Massaker auf dem Maidan mit Scharfschützen, von denen man bis heute nicht weiß, wer sie eigentlich, in wessen Auftrag sie eigentlich geschossen haben. Und es kam dann zu den Verhandlungen in der deutschen Botschaft in Kiew, wo Steinmeier dann als deutscher Außenminister verhandelt hat, erstmal mit der kompletten Opposition. Hier links Klitschko, der Mann der Deutschen, rechts Jaceniuk, der Mann der USA, und zwischen Steinmeier und Jaceniuk der Oleg Tjanibok, der Faschist, in der deutschen Botschaft in Kiew an den Verhandlungen beteiligt. Was sie da verhandelt haben, links neben Steinmeier übrigens Sikorski, der damalige polnische Außenminister, was sie damals vereinbart hatten, war eine faktische Aufgabe von Janukowitsch mit ein paar Monaten Schonfrist, um Janukowitsch die Möglichkeit zu geben, noch das Nötigste zu regeln, bevor er den Abgang macht. Das war der Sinn dieser Einigung, die Janukowitsch dann unterschreiben musste. Er ist dann, nachdem es Drohungen gab, glaubhafte Drohungen, dass sein Präsidentensitz gestürmt wird und er möglicherweise gelyncht wird, das hat er zumindest befürchtet, dass es ihm ähnlich gehen wird wie Gaddafi 2 Jahre vorher. Er ist dann am selben Abend noch geflohen und es kam zu dem bekannten Umsturz, bei dem man auch wieder eine gewisse Postenverteilung sehen kann. Jaceniuk ist Ministerpräsident geworden. Die Klitschko-Partei ist erstmal nichts geworden, aber sie hat sich vorbereitet auf die Präsidentenkandidatur. Klitschko wollte Präsident werden. Er hat dann, als klar war, er ist nicht populär genug, um wirklich genug Stimmen zu kriegen, verzichtet zugunsten von Poroschenko, der aber bis heute eigentlich eher die Linie der Deutschen in der Ukraine vertritt. Während Jaceniuk bis heute eigentlich eher die Linie der Vereinigten Staaten vertritt. Gut, vielleicht würde ich es jetzt so machen, aus Zeitgründen, dass ich das jetzt knapp raffe. 2 Ergebnisse dieses Umsturzes in der Ukraine, ihr wisst es alle, 2 Ergebnisse, oder ein Ergebnis ist erstmal, dass die Oligarchen weiterhin im Amt und Würden sind, nur etwas andere Oligarchen. Achmetow hat gerade ein Problem, dem hat das halbe Donbass gehört, aber mit dem Donbass sieht es schwierig aus. Deswegen hat der allerreichste Mann der Ukraine gegenwärtig ein Problem. Der zweitreichste Mann der Ukraine hat gegenwärtig inzwischen vielleicht auch ein kleines Problem. Das ist nämlich Ihor Kolomoyski. Ihor Kolomoyski ist der zweit- oder je nach Rechnung drittreichste Milliardär der Ukraine. Er hat seine Hauptpfründe in Dnipropetrovsk, schon relativ weit im Osten der Ukraine gelegen. Und Kolomoyski ist dort sofort als Gouverneur eingesetzt worden von der Umsturzregierung. Ende Februar, Anfang März ist es gewesen, als die Umsturzregierung direkt den Kolomoyski zum Gouverneur von Dnipropetrovsk gemacht hat. Das hatte einen strategischen Hintergrund. Es war dieser Umsturzregierung völlig klar, dass die Sache nicht ganz so einfach glatt über die Bühne gehen würde. Denn diese Umsturzregierung, das sind ja die Leute gewesen, die Rückblende im Frühjahr 2013 demonstriert hatten auf der Straße gegen Janukowitsch, wo es aber damals ja schon die antifaschistischen Gegendemonstrationen gab. Und die Leute, die jetzt regiert haben, denen war völlig klar, damals gab es antifaschistische Gegendemonstrationen gegen uns, die Leute werden jetzt nicht gerade zufrieden sein, wenn wir regieren. Also überspitzt oder platt gesagt, der Konflikt war für die eine ganz absehbare Sache. Und insofern haben sie gesagt, man muss vor allem im Osten der Ukraine aufpassen. Dnipropetrovsk war eine Stadt, wo man befürchtet hat, es könnte kippen. Sie haben sofort Kolomoyski hingeschickt. Kolomoyski sollte dort dafür sorgen, dass nichts kippt. Er ist sofort hart gegen die Opposition, gegen die jetzige Opposition, also gegen die eher an Russland orientierten oder die linken Kräfte vorgegangen. Und er hat sofort angefangen, Freikorps zu finanzieren. Freikorps, in die dann die ganzen gewaltbereiten Faschisten vom Maidan gestopft worden sind. War man eh froh, wenn die nicht mehr irgendwo in der Landschaft rummarodieren, sondern wenn man die in den Freikorps zumindest halbwegs unter Kontrolle hat oder unter Kontrolle zu haben meint. Hat man ja auch nicht so richtig, wie sich inzwischen rausstellt. Naja, und so wurde praktisch dann dieses Gewaltpotenzial im Osten der Ukraine aufgebaut. Es kam dann relativ rasch am 2. Mai 2014 zu einer Auktion, die nach Ansicht mancher ein Versuch gewesen ist, auch ein Versuch, eben mögliche Unruhen, mögliche Revolten gegen diese neue Umsturzregierung in der Ukraine zu unterdrücken, nämlich das Massaker in Odessa, wo Faschisten, sagen wir mal, Anti-Maidan-Kräfte, so könnte man sie vielleicht, so werden sie ja gelegentlich bezeichnet, also unterschiedlichste Gegner und Gegnerinnen dieser Umsturzregierung, die damals vor dem Gewerkschaftshaus in Odessa ein eigenes Protestcamp errichtet hatten und dort in Zelten halt waren, die sind am 2. Mai 2014 von Faschisten ins Gewerkschaftshaus getrieben worden, mit Gewalt da reingetrieben worden. Dann haben diese Faschisten das Gewerkschaftshaus in Odessa in Brand gesetzt und es sind dabei mindestens 48 Menschen, möglicherweise sogar noch mehr, ums Leben gekommen. Einige davon wirklich grausame Szenen. Die konnten sich zunächst mit einem Sprung aus dem Fenster retten, scheinbar retten, denn sie sind dann mit zerbrochenen Knochen unten am Boden gelegen und dort von Faschisten erschlagen worden. Also ganz brutale Szenen, aber tatsächlich hat sich seitdem in Odessa niemand mehr getraut, ernsthaft Widerstand gegen die Umsturzregierung in Kiew zu leisten. Das sind Aktionen einer Regierung, die mit deutscher Unterstützung dort regiert hat. Das muss man sich dabei immer klar machen. Und auch so Leute wie Kolomoyskyj sind bis vor kurzem auch eben mit Unterstützung der deutschen Gouverneur von Dnipropetrovsk gewesen und haben dort eben die teilweise einen faschistischen Freikorps aufgebaut. All dies ist der Hintergrund gewesen, vor dem dann das EU-Assoziierungsabkommen wirklich unter Dach und Fach gebracht werden konnte. Hier Poroschenko, damals noch Barroso und Van Rompuy bei der Unterzeichnung und hier Poroschenko nach der Ratifizierung des Abkommens. Es ist ja bei dieser komplizierten Entstehung eines Abkommens so, dass es zuerst mal paraffiert wird. Das war schon März 2012, ganz lange her also, dass es dann unterzeichnet wird, Sommer 2014, und dass es dann ratifiziert wird, Herbst 2014, und dann kann es eigentlich in Kraft treten. Besonderheit war, dass vor der Ratifizierung des Abkommens der Bürgerkrieg eskaliert ist, ganz brutal. Hier ein Bild, das den Krieg symbolisiert. In diesem Zusammenhang sind ja auch die berühmt-berüchtigten faschistischen Milizen, hier das Bataillon Azov, immer stärker geworden. Die Wolfsangel hat es schon mal auf dem Gebiet gegeben, wo das Bataillon Azov marodiert, nämlich in den frühen 40er Jahren, als eine SS-Division dort unter eben derselben Wolfsangel, da also unter eben demselben Symbol gemordet hat im Osten der Ukraine. Und was das für eine Provokation gerade für ältere Menschen ist, die sich vielleicht aus ihrer Kindheit noch an die Wolfsangel erinnern können, das könnt ihr euch vorstellen. Gut, aber der Bürgerkrieg hat getobt, er hat im August 2014 getobt und es sah dann auf einmal so aus, dass die Freikorps und die ukrainischen, die sehr schlecht organisierten und sehr schwachen ukrainischen Streitkräfte nicht mehr standhalten können gegen die ostukrainischen Aufständischen mit möglicher russischer Unterstützung. Das Ganze schien also plötzlich für den Westen schief zu gehen. Der Bürgerkrieg im Osten schien für die Kiewer Kräfte zumindest zu kippen. Und das ist der Zeitpunkt gewesen, wo dann es plötzlich zu Verhandlungen über den Waffenstillstand kam und wo dann auch der Waffenstillstand zum ersten Mal tatsächlich auch in Kraft getreten ist. Das war Anfang September 2014. Das ist jetzt ein ganz interessanter Punkt. Und das wäre jetzt die letzte Sache, die ich vielleicht noch ausführen möchte, und über alles andere können wir dann weiter diskutieren. Wenn man sich mal anschaut, wie dieser erste Kiewer Waffenstillstand, dieser erste Minsker Waffenstillstand zustande gekommen ist, also Minsk I, inzwischen gibt es ja Minsk II, dann ist es so, dass während der Kampfhandlungen im August und vor allem als die dann zu kippen drohten, dass es da Verhandlungen gab, die Deutschen geführt haben, also die Merkel vor allem. Sie hat den Hollande mitgenommen, aber eine führende Rolle hat Frankreich sicherlich nicht gespielt in diesen Verhandlungen. Frankreich sollte nur dabei sein, um nach außen den Anschein eines einigen Europas zu wahren. An diesen Verhandlungen hat die ukrainische Seite und die russische Seite teilgenommen, aber nicht die Vereinigten Staaten. Das ist in mehrfacher Hinsicht interessant. Für die Vereinigten Staaten ist im Moment an der Ukraine, bezüglich der Ukraine vor allem eine Sache wichtig, nämlich zu sichern, dass die Ukraine irgendwie in die eigenen Bündnissysteme eingebunden wird und damit für Russland verloren geht. Das ist aus US-Sicht erstmal der Hauptpunkt. Es gibt jetzt manche, auch unter Berliner Regierungspolitikern, die sagen, die USA verfolgen noch einen zweiten Strang, ein zweites strategisches Ziel, nämlich sie verfolgen noch das Ziel, diese alte deutsch-russische Bündnispolitik, die immer so eine Schaukeloption geboten hat für die Deutschen, zu stören. Das sagt beispielsweise auch die FAZ in einem Kommentar schon im Frühjahr 2014, dass es ja wohl offenkundig in US-Interesse liegt, wenn es Crash um die Ukraine gibt und die Deutschen praktisch bei ihrer Ostexpansion so weit vorrücken, dass sie Russland auf die Füße treten und es eben zu einem Crash mit Russland kommt. Aus demselben Grund haben die USA erstmal weniger gegen eine Eskalation des Ukraine-Konflikts, die ja dann auch eine Eskalation mit Russland ist, als es die Deutschen haben. Die Deutschen hätten immer eine etwas weniger harte Eskalation des Ukraine-Konflikts lieber gehabt, weil das die Möglichkeit, nochmal mit Russland zu schaukeln, eher offen gehalten hätte. Also da würde ich die Interessendifferenzen sehen. Und die Deutschen haben natürlich auch das Interesse, in Osteuropa die Dinge selbst zu regeln. Also selbst zu bestimmen, wo es in Osteuropa lang geht. Die Minsker Verhandlungen oder die Verhandlungen für Minsk I, für diesen Waffenstillstand, sind das erste gute Beispiel dafür gewesen. Verhandelt wurde nicht von den USA. Die USA waren außen vor bei den Verhandlungen. Es war also eine deutsche Sache letztlich. Und es ging darum, einen Waffenstillstand hinzukriegen, um die totale Eskalation zu verhindern. Naja, und das ist dann so gewesen, dass beim NATO-Gipfel Anfang September 2014 in Newport in Großbritannien, dass da auf der einen Seite diese neue NATO-Speerspitze, so wird sie ja genannt, beschlossen worden ist, also eine aggressive Maßnahme, die sich auch gegen Russland richtet. Das ist vor allem, meiner Ansicht nach, vor allem eine Reaktion darauf gewesen, dass Russland die Krim übernommen hat und damit ein altes Monopol des Westens gebrochen hat. Bislang war es ja seit 1990 immer so, dass der Westen bestimmt hat, welche Staaten gespalten werden und welche nicht. Jugoslawien, Sudan sind nur Beispiele dafür. Russland hat dieses Monopol auf der Krim gebrochen. Und dafür muss es bestraft werden aus westlicher Sicht, denn sonst ist die westliche Hegemonie in Gefahr. Und da sind sich tatsächlich Deutschland und die Vereinigten Staaten einig. Da würde ich auch tatsächlich von gemeinsamen westlichen Interessen sprechen. Denn daran, dass Russland so etwas bestimmt hat, auch die Bundesrepublik kein Interesse. Gut, aber wie gesagt, auf diesem NATO-Gipfel ist also diese NATO-Speerspitze beschlossen worden, gemeinsam von den Deutschen und den Vereinigten Staaten. Gleichzeitig ist, das weiß man aus einem Bericht aus der Süddeutschen Zeitung, gleichzeitig ist festgelegt worden, dass man diesen Waffenstillstand schließt. Er ist auch parallel dann in Minsk geschlossen worden. Und gleichzeitig ist da auch festgelegt worden, dass auf ökonomischer Ebene das Assoziierungsabkommen zwar ratifiziert wird, aber erst frühestens Anfang 2016 in Kraft tritt. Was total außergewöhnlich ist. Warum? Und auch das stand in der Süddeutschen Zeitung. Es gab eine Liste von über 2000 Punkten, die von Russland formuliert worden ist und wo die russische Regierung gesagt hat, das sind Punkte, über die wir sprechen müssen bei diesem Assoziierungsabkommen. Denn wenn die nicht erfüllt werden oder zumindest ansatzweise erfüllt werden, dann haben wir gravierende Nachteile aus diesem Assoziierungsabkommen. Jetzt ist das Abkommen tatsächlich Mitte September ratifiziert worden unter der Maßgabe, dass es erst Anfang 2016, frühestens Anfang 2016 in Kraft tritt und dass bis dahin diese russische Liste abgearbeitet wird, ne, mit all diesen Punkten und dass man da eine Einigung findet irgendwie mit Russland. Ein Resultat der Ende August 2014 militärisch desolat erscheinenden Lage für die Kiewer Kräfte auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein Ergebnis des deutschen Versuchs, irgendwie die eigenen Interessen noch möglichst stark zu retten. Ja, das ist so dieses komplizierte Kräfteverhältnis. Ich denke, also wir können jetzt gerne noch über die ganzen Facetten, die da oder ganzen Aspekte, die da noch mit dranhängen, weiter diskutieren. Ich denke, dass die Vermutung nicht abwegig ist, dass die Verhandlungen, die definitiv noch laufen in dieser Richtung, irgendwie einen Abgleich auf ökonomischer Ebene mit Russland zu finden, um aus deutscher Sicht da ökonomisch auch noch Vorteile rausschlagen zu können aus einer zumindest punktuellen Zusammenarbeit mit Russland, dass diese Verhandlungen auch jetzt in Moskau weitergeführt worden sind. Wenn man die Merkel beobachtet, kann man relativ häufig feststellen, dass dann, wenn sie besonders laute transatlantisch scheinende Töne oder antirussisch scheinende Töne spuckt, dass sie genau dann gleichzeitig irgendwelche Absprachen mit Russland trifft, die wiederum einer deutsch-russischen Zusammenarbeit oder zumindest einem gewissen Maß an deutsch-russischer Zusammenarbeit noch entsprechen würden. Das war zum Beispiel so beim NATO-Gipfel in Wales und so laute Töne, wie sie jetzt in Moskau gespuckt hat. Also die Übernahme der Krim sei verbrecherisch, hat sie ja gesagt. Und mit Verbrechern kann man sich eigentlich nicht an einen Tisch setzen. Ne? Also wieso sie dann in Moskau gewesen ist, muss man sich eigentlich fragen. Aber wenn sie solche Töne spuckt, dann muss man durchaus mal abwarten, ob da nicht doch wieder Versuche rauskommen, so einen praktisch, also deutsche Interessen an einer gewissen Form von Zusammenarbeit mit Russland über die Runden zu retten. Gut, jetzt erstmal danke fürs Zuhören. Ich habe blöderweise wieder überzogen. Dann sollen wir kurz Pause machen und dann können wir weiter diskutieren.